RBB 24 Inforadio. Das Forum.
Höher, schneller, weiter. Das klingt nach sportlichen Wettkämpfen. Es klingt nach der Tretmühle alltäglicher Konkurrenz im Beruf. Es klingt aber auch nach Zielen am Horizont, die wir uns setzen, um den Raum vor uns besser gestalten zu können. Herzlich willkommen zum Forum im RBB 24 Inforadio. Mein Name ist Harald Asel. Wir sitzen hier Open Air unter den Kirschbäumen im Garten der Drauschenmühle in der Gemeinde Heideblick, Landkreis Dahme-Spreewald. Wir sind Teil des Fließen Kammermusikfestivals, das dieses Jahr vom 5. bis zum 12. Juli stattfindet. In Lübben, Lübbenau, Luckau an der Schlossruine Dahme, in Finsterwalde und eben hier. Und vor den Konzerten wird immer unser Blick geweitet. Das heutige Motto Höher, schneller, weiter spielt in der Musik des Konzerts eine Rolle, aber auch im Sport, in politischer Verantwortung. Leistungsdruck zwischen Ansporn und Überforderung, Fragezeichen. Bei mir sitzt Stefan Vichari, Beigeordneter und Dezernent für Soziales, Jugend, Gesundheit, Integration, Kultur und Sport im Landkreis Dahme-Spreewald. Sie merken, ich komme schon beim Aufzählen außer Atem. Ihr Aufgabenbereich klingt ja eher nach Ansporn oder klingt er eher nach Überforderung, diese vielen Bereiche?
Ja, die bringen auf jeden Fall erstmal Themen zusammen, die man wahrscheinlich zusammenzählen würde, haben aber auch andere Fragen, die auf den ersten Blick nicht zusammengehören. Und dabei ist die Aufzählung, die Sie gemacht haben, noch nicht mal vollständig. Mir passt immer nur nicht auf die Visitenkarte.
Ach so, was habe ich denn vergessen?
Die Veterinärmedizin gehört noch mit dazu. Und dann habe ich auch noch das Jobcenter in meinem Geschäftsbereich. Deswegen müsste eigentlich die Arbeit auch noch mit dabei stehen.
Umso besser, dass wir dieses Gespräch an einem Sonntag aufzeichnen. Da hatten Sie ja dann wenigstens Zeit für uns. Sten Marquas ist Schulleiter der Lausitzer Sportschule Cottbus, rund 500 Schülerinnen und Schüler. Diese Schule trägt den Ehrentitel Elite-Schule des Sports und Elite-Schule des Fußballs. Und es geht aber auch darum, in Fächern wie Mathematik oder den Fremdsprachen wie an anderen Schulen auch auszubilden, bis hin zum Abitur. Wie schaffen Sie eigentlich im Schulalltag, dass das bei den Schülerinnen und Schülern Ansporn ist und nicht Überforderung?
Unsere Schüler, das muss man auch immer dazu sagen, die sind in Cottbus, weil Cottbus eine schöne Stadt ist, aber nicht vorrangig, sondern die wollen bei uns Leistungssport machen. Und die sind auch nicht dort, weil eben der Mathematikunterricht besonders ist und eben so, dass das Werbung für die konkrete Schule ist, sondern die finden in Cottbus optimale Bedingungen für Leistungssport. Sie setzen dann auch definitiv Prioritäten und sagen, also Sport steht an eins und meine Rolle als Schulleiter ist zu sagen, aber gleich nach dem Sport kommt dann die schulische Ausbildung und eben dann Zentralabitur und alles, was sie sich da vornehmen. Und in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns und da versuche ich tagtäglich, sie immer wieder daran zu erinnern, dass es auch den schulischen Teil ihrer Ausbildung gibt.
Also eine Welt außerhalb der engen Profession, für die man sich besonders interessiert. Höher, schneller, weiter. Spitzenleistungen spielen auch in der Musik eine Rolle. Es geht aber da nicht nur um Virtuosität, denn es ist eigentlich meistens ein Mannschaftssport. Das sehen wir ja auch gerade an diesem Kammermusikfestival. Wolfram Korr ist bei uns, künstlerischer Leiter und Geschäftsführer der Brandenburgischen Sommerkonzerte. Und er war auch 6 Jahre lang erster Geiger im Philharmonischen Orchester Cottbus. Wie ist das mit dem Leistungsdruck in der Musiklandschaft? Wo haben Sie gemerkt, sowohl als ausübender Musiker wie also auch als Manager, das kann hemmen, das kann motivieren?
Es kann hemmen, weil man im Orchester, ich war ja nicht nur erster Geiger, sondern erster Konzertmeister, weil da eben
Erster Geiger,
natürlich so viel Zeit muss sein, weil da sitzen halt dann bei den Streichern 32 Leute von den ersten und zweiten Geigen, die exakt das Gleiche tun und natürlich immer ein starker Konkurrenzkampf untereinander ist. Und dann ist da quasi noch ein Primus inter pares, der auch über ein eisenhartes Wettbewerbssystem, das sogenannte Probespiel, hinterm Vorhang ausgewählt wird. Das ist eine brutale Wettbewerbssituation. Gleichzeitig ist es so, dass der Künstler an sich auch immer wieder seine Nischen finden kann, in denen er dann gerade eben besonders und individuell ist und da ankommt und da eben nicht genau das Gleiche macht wie 32 andere auch, sondern da eben so individuell ist, dass die Leute sagen, boah, was für ein toller Künstler. Sowas habe ich noch nie erlebt.
gnadenloses Auswahlverfahren, Wettbewerbssituation. Da würde ich gerne nochmal nachfragen, wie stark ist es eigentlich, den jungen Menschen, die sich für eine Sportschule entscheiden, selber bewusst, dass es eben ein ziemlich hartes Auswahlverfahren dabei ist?
Ich glaube, ich kann das am Beispiel Fußball mal ganz gut erklären, weil das die Sportart ist, in der wir die meisten Bewerber haben, in der es hier einen Brandenburger Verein gibt mit dem FC Energie Cottbus, der eben auch sehr erfolgreich ist, der auch international bekannt ist. Also wenn man im Urlaub ist und das Energietrikot trägt, da wird man dann auch mal angesprochen. Und da haben wir jedes Jahr den Umstand, dass eben, ich glaube, wir 400 Fußballer aufnehmen könnten an die Sportschule. Und wenn man sich hier umguckt, auch im Nachwuchsfußball, dann hat, glaube ich, jeder 11-Jährige, 12-Jährige, der dann auch eine Fußball-WM verfolgt, den Traum, selber mal Profi zu werden. Sie haben dort ganz große Vorbilder, wollen dem nacheifern. Und dann gibt es dort ein mehrstufiges Sichtungsverfahren. Und das ist knallhart, das muss man so sagen. Da wird eben dann geguckt, also erstmal auf physische Werte, auf Schnelligkeit, auf Sprungkraft und. Da sind auch nicht bloß zwei Trainer dabei, die dann sagen, naja, also ich finde den Spielertypen interessant und mutmaßlich ist das was, was mal in der Bundesliga dann auch interessant wäre, sondern da sind dann ein ganzer Staff von 20, 30 Leuten aus unterschiedlichen Ecken, sage ich mal, die auf den Profifußball gucken, dann eben aktiv. Da kommt auch eine Sportpsychologin mit und guckt sich an, wie sind die Kinder denn mental aufgestellt, können die mit dem Druck umgehen. Und letzten Endes dann zum Beispiel auch mal einen Lehrer, den wir mitschicken, der sich anguckt, okay, wie sind diese Kinder dort in der Gruppe aktiv, weil wir ja dann auch die Perspektive haben, wir nehmen 20 Fußballer auf und die sind im Internat zusammen, die gehen zusammen zur Schule, sind zusammen im Training und wenn dort in der Gruppenkonstellation was nicht stimmt und, dann wird es schon schwierig und herausfordernd. Deswegen gucken wir wirklich ganz, ganz umfassend auf diese Kinder und dieser Sichtungsprozess an sich dauert ein halbes Jahr. So, und dann kommen die dann wirklich bei uns an der Schule an. Und da muss man aber auch dazu sagen, auch das ist im Fußball was Besonderes. Es gibt dann ja nicht nur den FC Energie Cottbus, sondern auch noch andere lokale Vereine, die ich jetzt mal nicht namentlich erwähnen möchte. Aber auch die gucken sich Sichtungsergebnisse an und versuchen dann auch aktiv Spieler abzuwerben. Und da versuchen wir dann, das ist dann wieder meine Rolle, mit den hervorragenden Bedingungen in Cottbus zu werben, dass wir sagen, ja, es gibt aber neben der fußballerischen Ausbildung, vielleicht neben dem Erstligisten, der dich dann haben möchte, aber auch noch andere Faktoren und die sind in Cottbus hervorragend.
Mhm. Wolfram Kohr hat den Finger gehoben.
Genau, ich wollte sagen, weil das ja Ihre eigene Frage war, wie sind die Kiddies auf Wettbewerb eingestellt? Und ich kann aus der Musik nur sagen, für die Kinder ist das eigentlich eine total normale Situation. Vielleicht ist es sogar, muss ich sagen, dass ich als Erwachsener, als Vater, das versuche sogar ein bisschen weichzuspülen. Die Kinder in der Musik, wir sehen das zum Beispiel beim Wettbewerb Jugend musiziert und anderen Sachen, messen sich die ganze Zeit. Ich kann Ihnen sagen, selbst in den Jugendorchestern, zum Beispiel am Konservatorium Cottbus, ist ein Hauen und Stechen um die Position, als gäbe es kein Morgen.
Also, extremer Wettbewerb hier. Wie ist das denn in der Verwaltung? Wie kommen Sie denn zu guten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Ist da auch das so ein hartes Auswahlverfahren oder hat sich noch nicht herumgesprochen, dass da eben Möglichkeiten sind?
Ja, also Sie sprechen an, dass ich tatsächlich mich ja mehr als Verwaltungsmanager denn als Politiker sehe. Ich bin auch parteipolitisch ungebunden, deswegen da ein Sonderfall. In Brandenburg und in vielen anderen Bundesländern kann ja tatsächlich jeder Bürgermeister oder Landrat werden, ohne irgendwelche Sachen nachweisen zu müssen. Nicht mal eine Berufsausbildung braucht man dafür.
Aber er muss gewählt
werden. Er muss gewählt werden, genau. Das ist für alle Ebenen darunter etwas anderes. Also es fängt mit meiner Position als Beigeordneter an. Da gibt es gesetzliche Vorgaben. Es gibt ein normiertes Auswahlverfahren mit Bewerbung, mit Gesprächen, die man führen muss. Da muss man dann sich als Bester aus diesem Auswahlverfahren hervortun. Und um Beigeordneter zu werden, noch zwei weitere Sachen machen. Man muss einmal das Vertrauen des Landrates oder des Oberbürgermeisters gewinnen, dass er einen dem Kreistag vorschlägt. Und man muss dann auch mit seiner Person im Kreistag überzeugen, dass man dort eine Mehrheit hinbekommt. Für die weiteren Kolleginnen und Kollegen, die in der Verwaltung arbeiten, ist es tatsächlich so, dass wir da Auswahlverfahren haben. Und in vielen Fällen die Bewerbersituation sehr unterschiedlich ist. Es gibt Bereiche, da haben wir tatsächlich viele Bewerber, weil die interessant sind und weil es die auf dem freien Markt, sage ich jetzt mal so, nicht gibt. Wir haben aber andere Bereiche, zum Beispiel bei mir im Gesundheitsamt. Jeder Arzt hat die Möglichkeit, in einer Klinik zu arbeiten und deutlich mehr Geld zu verdienen. Und da müssen wir dann schon anders überzeugen, dass wir da gute Leute noch hinbekommen. Und in vielen Fällen steht und fällt das mit der Bereitschaft, Verantwortung für andere zu übernehmen und andere Sachen dann vielleicht mal hinten runterfallen zu lassen.
Was sind denn die interessanten Bereiche, wo die Leute bei Ihnen Schlange stehen?
Drei Bereiche, die mir da einfallen. Das eine ist, wenn man tatsächlich gestalten möchte, Bebauungspläne machen, darüber entscheiden, wie sieht die Stadt in 20, 30, 40 Jahren aus. Das ist natürlich sehr viel einfacher bei uns zu machen, als wenn man sich selbstständig macht und darauf wartet, dass der richtige Auftraggeber kommt und mal einen guten Auftrag gibt. Dann gibt es den ganz großen Bereich, wo wir wirklich im Bereich des öffentlichen Rechts tätig werden. Sei es im Ordnungsamt, sei es bei der Feuerwehr. Da gibt es halt im privaten Bereich nicht viele Initiativen oder Möglichkeiten, wo man sich dort ausleben kann. Einmal mit seinem Hilfsbedürfnis, aber vielleicht auch den einen oder anderen, ohne dem jetzt zu nahe treten zu wollen, mit seiner Penetranz andere Leute doch darauf hinzuweisen, dass sie sich falsch verhalten haben. Auch da gibt es den einen oder anderen, der in der Verwaltung tätig ist und wo es auf dem freien Markt weniger Plätze gibt. Den dritten Bereich, den ich hier aufzählen würde, ist tatsächlich wieder im Bereich des Gesundheitsamtes. Ich habe eine Spezialzuständigkeit, die liegt daran, dass ich den schönen Flughafen, den BER, bei mir im Landkreis Dahme-Spreewald habe. Da gibt es tatsächlich internationale Gesundheitsvorschriften, die vor Ort umzusetzen sind. Das ist insbesondere, wenn hochinfektiöse Patienten dort ankommen. Wenn man in dem Bereich tätig ist, arbeitet man entweder beim Robert-Koch-Institut oder man arbeitet in den Ländern, wo die hochinfektiösen Patienten herkommen, oder halt für mich am Flughafen und hofft, dass der mal ankommt und man dort tätig werden kann.
Da merken wir schon, das ist ein sehr breites Betätigungsfeld und deshalb frage ich mal die beiden anderen, um Spitzenleistungen zu erzielen im Bereich der Musik, im Bereich des Sportes, hilft es da auch, breit aufgestellt zu sein oder hilft es dann möglicherweise doch, sich sehr früh sehr genau zu spezialisieren, um höher oder schneller oder weiter zu kommen als die anderen?
Also in der Musikbranche, speziell in der klassischen Musik, ist es sogar noch, ich würde sagen, noch ein Schritt extremer. Zunächst einmal ist die unglaubliche Fokussierung Grundvoraussetzung. Man kann nicht anfangen und ein Studium Generale mit 5 machen und fängt an, Geige, Trompete, Keyboard zu lernen, sondern man fokussiert sich sehr schnell auf ein Instrument und da bleibt man dann auch 10, 15 Jahre dabei, sonst hat man überhaupt keine Chance, in der, sagen wir mal, nationalen und internationalen Spitze mitzuspielen. Darüber hinaus ist es dann aber so, wenn man sich dann durch dieses Nadelöhr gespielt, geübt hat, reicht das auch nicht aus, sondern die Persönlichkeiten, die wir heute beim Fliesenfestival auf der Bühne sehen, haben darüber hinaus alle eben noch eine Besonderheit, dass sie besondere Persönlichkeiten sind, dass sie besonderes Ausdrucksvermögen haben. Also eine Sache, die noch ein bisschen weiter ist als die schiere virtuose Behandlung ihres Instrumentes. Und die ist dann vonnöten, um in der schmalen Weltspitze der klassischen Musik bestehen zu können.
Ja, und ich glaube, im Sport ist es auch so, dass man natürlich die extreme Fokussierung auf seine Sportart braucht. Wenn wir uns beispielsweise die Radsportler angucken. Die Radsportler sind diejenigen, die jetzt eben bei der Tour de France dann ankommen und da ist kaum Zeit, dann irgendetwas anderes noch zu tun. Die haben auch so hohe Trainingsumfänge, dass man sich nicht vorstellen kann, dass die dann noch andere Dinge irgendwo sinnvoll, sinnstiftend tun, als dann tatsächlich ihr Training und dann, sag ich mal, ihre schulische Ausbildung und dann kaputt ins Bett fallen. Was wir aber auch feststellen, und das ist ein Bedarf, der uns angemeldet wird, gerade im Internatsbereich, dass zum Thema resilient machen andere Dinge noch ganz, ganz wichtig sind für die Kinder. Und auf die gucke ich ja jetzt besonders. Leistungssport muss man sich so als Pyramide vorstellen. Wir fangen in der Basis mit ganz, ganz vielen Kindern an und ganz, ganz breit. Und es werden dann theoretisch mit den Jahresscheiben immer weniger, die da tatsächlich ankommen. Und vom Ergebnis her geschaut, sehen wir dann immer Weltmeister, Olympiasieger und. Sehen aber nicht diejenigen, die mit denen mal eingeschult wurden an den Elite-Schulen oder eben in den Trainingsgruppen unterwegs waren. Die vergessen wir natürlich auch nicht. Und was man auch feststellen muss, auch für diejenigen, die ganz oben ankommen, und das hat uns zum Beispiel ein Tim Kleindienst berichtet, der in der Bundesliga spielt, Nationalspieler ist, Borussia Mönchengladbach aktuell spielt, der hat uns berichtet, für ihn war es biografisch ganz wichtig, dass der im Internat mal einen Kurs gemacht hat, sich beschäftigen konnte mit Fotografie. So, und das ist ein Hobby, was er für sich entdeckt hat, wo der dann in Cottbus schön an der Spree unterwegs war und dann für sich Fotos gemacht hat. Und das ist was, was er dann biografisch auch mitgenommen hat, auch als Ausgleich, um eben dort vielfach gefordert zu sein und sich wirklich auch ausleben können in verschiedenen Bereichen. Und deswegen sehe ich auch so viele Verknüpfungspunkte zur Musik, dass also Leistungssport und Musik an ganz vielen Stellen auch zusammenkommen. Und das, glaube ich, auch biografisch für unsere Schüler ganz wichtig ist, sie da eben nicht nur in ihrer Profession zu bestärken, sondern auch noch zu zeigen, was es links und rechts gibt.
Es ist ja auch so, dass man vielleicht auch noch sagen muss, dass bei beiden Sachen Sport und Musik Talent immer eine Grundvoraussetzung mitspielt. Ich kann da aus eigener leidvoller Erfahrung berichten. Ich habe es als Geiger immerhin, sagen wir mal, unter das obere Prozent in Deutschland geschafft. Ich käme aber nicht weiter, weil da meiner Meinung nach mein Talent schlichtweg nicht ausreichend war. Da kommen Leute, in denen man sich dann in den Konkurrenzsituationen mitbewegt, die hören besser, die haben bessere motorische Fähigkeiten, die haben auch noch mehr geübt, klar. Aber das sind so Faktoren, die dann eben auch damit mit hineinspielen. Das ist ja beim Sport auch ganz krass. Wenn dann eben die physischen Voraussetzungen nicht da sind, dann ist es fast unmöglich, wirklich in die Top-Liga zu kommen.
Ja, aber es ist ja auch so, niemand gewinnt alleine eine Tour de France. Es ist auch ein Mannschaftssport, das wird auch meistens vergessen, weil die Leute dann immer, die vorgearbeitet haben, dann immer zurückfallen vor dem Ende der jeweiligen Etappe. Es muss ja auch jemand damit umgehen, dass er durch ganz Frankreich geradelt ist und nur eine Minute schlechter als der im gelben Trikot und trotzdem redet keiner mehr von ihm. Wie bereiten Sie eigentlich junge Menschen darauf vor, dass diese Furcht vor dem Versagen oder die Furcht vor dem nicht ganz an die Spitze zu kommen, nicht so schnell hoch weit zu kommen, dass das gar nicht schlimm ist?
Ja, das ist schwer. Also weil für uns als Schule, muss man dazu sagen, ist es ja tatsächlich was wir mit betreuen, weil man sich vorstellen muss, die Kinder, die wir da haben, die kommen ja im Regelfall nicht nach Hause zu ihren Eltern und können dann berichten und, sage ich mal, sich ausweinen und dort einen Rat kriegen, sondern es sind oftmals unsere Fachlehrer. Also das glaubt man manchmal von außen gar nicht so sehr, aber dann gibt es irgendwie eine Situation, wo dann mal einer im Raum bleibt und einen anspricht und sagt, also irgendwie, ich habe da jetzt am Wochenende was erlebt und das war schwierig für mich. Und dann nehmen sich unsere Fachlehrer die Zeit. Deswegen sage ich auch immer, wir sind doch ein Umfeld, was recht familiär ist, weil da viel aufgefangen wird. Dadurch, dass die Kinder eben weit weg von zu Hause sind. Da ist ganz großes Vertrauen da und da spricht man miteinander über solche Dinge. Und dann muss man sich vorstellen, eben die Kinder, die wir bekommen, sind 12 Jahre alt, wenn die an die Sportschule kommen, ins Internat. Und dann erleben sie natürlich, sage ich mal, die normalen Krisen eines Jugendlichen auch. Und deswegen sind sie eigentlich auch, wenn sie dann im Leistungssport ganz oben ankommen, durch diese Krisen alle schon durchgegangen. Also das ist Pubertät zum Beispiel, wo man dann für eine gewisse Zeit lang vielleicht auch mal den Fokus verliert auf Leistungssport und sich sortieren muss. Dazu gehören auch sportliche Misserfolge, auch im Nachwuchsbereich. Also weil kein Fußballer und auch Tim Kleindienst war so einer nicht, ist immer der Beste in seinen Mannschaften gewesen. Sondern er hat auch Phasen gehabt, wo er, sag ich mal, einen Trainer hatte, der ihn nicht so gesehen hat. So, und da hat er sich durchgekämpft. Und dann kommt die schulische Belastung dazu. Auch das ist eine Krise, dass man erstmal schauen muss, wenn jetzt das Abitur kommt, da Anforderungen an einen herangetragen werden, wo man nicht mehr sagen kann, aber die Hausaufgabe ist jetzt nicht so wichtig oder das legen wir mal zur Seite, sondern tatsächlich, da wartet am Ende eine Zentralprüfung. Da müssen die alles durch. Ich glaube, sie brauchen dazu viel Vertrauen, ein Verhältnis, wo sie sich aufgefangen, wertgeschätzt fühlen. Und dann denke ich, bringen das aber auch solche Leute mit einem Talent, mit einer Leidenschaft für etwas dann auch mit, einfach von ihrer Persönlichkeit, dass sie sich da durchkämpfen. Und das, denke ich, ist auch am Ende ein Erfolgsfaktor für einen Profi, egal in welchem Metier, dass man damit lernt, umzugehen. Und es gibt auch einige, die können das einfach.
Stefan Vichari, Sie haben schon darauf hingewiesen, Sie sitzen hier nicht als Politiker, sondern als Verwaltungsfachmann. Aber in Ihrer Laufbahn als Bundesbeamter im Finanzministerium, später als Beigeordneter in Fürstenwalde und seit 2021 hier im Landkreis, Dame Spreewald, da sehen Sie ja von der Seitenlinie auch die politischen Akteure, also die gewählten Vertreterinnen und Vertreter. Was wir jetzt gesagt haben über dieses extreme Auswahlverfahren, über den großen Druck, der da entsteht, sehen Sie das von der Seitenlinie auch bei den Kollegen, die da arbeiten?
Also es ist tatsächlich so, dass man von der Seitenlinie manchmal mehr Sachen mitbekommt und es gibt den einen oder anderen Abend, wo ich nach Hause fahre und überzeugt bin, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe, mich nicht irgendwann in einer Partei zu engagieren. Damit sind mir tatsächlich ein paar Türen verschlossen. Aber was dort an Außerverfahren hinter den Kulissen läuft, ist nicht anders zu bewerten als das, was die Kollegen hier gerade für den Sport- und Musikbereich vorgetragen haben. Die Schwierigkeit ist nur, es gibt ja nicht wirklich eine Messlatte, wo man im politischen Bereich sagen kann, wenn du das erreichst, dann gehörst du mit dazu. Es ist ja auch nicht messbar, inwiefern man dort erfolgreich ist oder nicht. Und es gibt manchmal einfach Umstände, die dazu eine Rolle spielen. Und da muss man, wenn man so eine Gelegenheit hat, auch dann bereit sein, einen Schritt zu tun und das dann zuzugreifen, ohne dass man tatsächlich einschätzen kann, reicht das nicht, weil man da auch sehr viel davon abhängig ist, wie die Wettbewerbssituation aussieht, aber auch wie die Unterstützung aussieht. Da haben wir dann in vielen Dingen dann auch, ich sag mal, diese sogenannten Berufspolitiker, die irgendwann für sich die Entscheidung getroffen haben, sie gehen diesen Weg. Und wenn die dann auch keinen Plan B mehr haben, dann ist da auch die ein oder andere Entscheidung notwendig, die man wahrscheinlich nicht getroffen hätte, bevor man sich auf den Weg gemacht hat.
Plan B ist ein gutes Stichwort. Wolfram Koch hat einen Plan B gehabt. Deshalb ist er dann Kulturmanager geworden und Geschäftsführer und künstlerischer Leiter der Brandenburgischen Sommerkonzerte. War das ein Plan B oder ist das so einfach dazu, hat sich das ereignet?
Es war ja schon tatsächlich der Plan C, weil, wie Sie wissen, war ja die wesentliche Entscheidung war, ich war Konzertmeister in Cottbus am Staatstheater, was ein toller Job war, und bin dann gewechselt und habe für die Kreuzfahrtlinie TUI Cruises die meine Schiffsflotte aufgebaut. Und das war die überraschende Entscheidung. Das war nicht im Plan. Das war ein Angebot, was kam, was ich dann gemacht habe. Tatsächlich, als dann in der Corona-Zeit das mit der Kreuzfahrtlinie sich veränderte, war das der Plan B, der auf Plan A fußte, nämlich dass ich die Verbindung in Köln, Brandenburg hatte und eben dieses Festival schon kannte und mir das vorstellen konnte. Ich vermisse auch das Orchester nicht. Ich bin unglaublich glücklich, diese bereichernde Zeit erlebt zu haben. Aber jetzt in Plan C ist auch gut.
Und die Musikerinnen und Musiker, können ich sagen, du verstehst ja sowieso nichts davon, halt richtig, den Mund.
Genau. Ne? Wie die klassische Musik, das ist sicher eine Sache, die ich persönlich sehr bemängle und die wir versuchen zum Beispiel beim Fliesenfestival zu verändern, sind ja wahnsinnig elitär. Also man merkt sofort an, ob ein anderer, mit dem man zu tun hat, ob der sich wirklich auskennt, ob der A-Dur richtig spricht und Opuszahl nach Nummer nennt oder die Komponisten richtig ausspricht und versucht dann sofort einzutasten, ist das einer von uns oder nicht? Und das ist natürlich furchtbar. Und insofern freue ich mich, dass wir hier beim Fliesenfestival die Möglichkeit haben, das breiter aufzustellen, diese wunderschöne Musik mehr Menschen zugänglich zu machen.
Beim Fußball gibt es 83 Millionen Menschen, die meinen, sie können die Opuszahlen runter. Bei anderen Sportarten ist das nicht so. Sie haben vorhin gesagt, also es gibt sehr viele, die sich bewerben für Fußball an der Schule. Aber ich lese Basketball, Handball, ich lese Geräteturnen. Also es gibt ja eine ganze Breite, bei denen dann schon wieder die Experten unter sich genau wissen.
Ja, das ist auch wirklich eine Herausforderung in Zeiten der Aufmerksamkeitsökonomie, also dass halt wirklich einfach geguckt wird, worüber wird denn berichtet, welche Sportart spielt eine Rolle, weil das ist halt, glaube ich, auch im Land Brandenburg so ein bisschen schade, dass gar nicht so bekannt ist, dass wir im Radsport wirklich bundesweit, international absolute Spitze sind.
Und das hat die Schule schon vor vielen Jahrzehnten ausgezeichnet, schon zu DDR-Zeiten.
Genau, also wenn ich da auf die Schulhistorie gucke, wir sind in diesem Schuljahr 70 Jahre alt geworden, da hatten wir die Gelegenheit tatsächlich aufzuarbeiten, wir hatten viele Gäste da und diejenigen, die sich also, sag ich mal, im DDR-Leistungssport auskennen, die kennen eigentlich fast alle unserer ehemaligen Schüler, die dann im Bereich Olympia, Weltmeisterschaften und Co. angekommen sind. Aber heute ist das eben, sag ich mal, kaum noch der Berichterstattung wert. Und wir sind dazu auch viel im Gespräch, weil zum Beispiel auch im Turnen, im Gerätturnen, hatten wir oder haben auch Teilnehmer an Weltmeisterschaften, die Richtung Olympia gucken, junge Leute, die das wirklich auf internationalem Niveau betreiben, im Trampolinturnen Weltmeister und. Und da ist es schade, dass man das schlecht transportiert bekommt. Und dann kommt eben wirklich dann, wenn wir einen Weltcup in Cottbus haben, im Trampolin, dann immer wieder dasselbe Publikum zusammen. Da haben wir als Lehrer noch den Vorteil, neben uns sitzen dann unsere Schüler und freuen sich noch so sehr, dass sie uns erklären, wie das Wertungssystem ist. Ja, und da, wo man dann auch gucken muss, da gibt es dann eine D-Note und eine E-Note. Und wenn man das dann schon mal begriffen hat und wie das funktioniert, ist das ganz toll. Und die Gelegenheit nutzen wir auch im Unterricht, dass ich dann, wenn ich mit dem Weltmeister da sitze, sage, Mensch, wie sieht es aus mit deiner Schwierigkeit? Sagt der 16-1. Da sage ich, ja prima, das ist ja dann irgendwie Richtung Olympia. Die kriegt man dann in der persönlichen Begegnung mit. Da muss ich aber sagen, also in der Begegnung kriegt man das hin. Also alle die, die sich dann mal so einen Weltcup angucken im Trampolin, die sind begeistert. Ja, auch was die Leute da leisten. Im Bereich der Musik muss ich aber sagen, wenn man diese Begegnung hat, und das ist eine Kulturtechnik, da muss man da sein, das muss man erleben. Ich glaube, das fühlt man dann auch. Also das ist ja eine emotionale Geschichte, wo es gar nicht so viel Erklärung braucht. Da kann ich feststellen, was schön ist.
Das Forum im RBB 24 Inforadio, schneller, höher, weiter. Wir sind hier in der Drauschemühle beim Fliesenfestival. Bei mir sitzen Wolfram Korr, Sten Marquas und Stefan Vichari. Und wir haben eben darüber gesprochen, ja, Messbarkeit. Und ich war so begeistert, als ich hörte, beim Trampolinspringen gibt es eine D-Note und eine E-Note. Und manche hätten sich wahrscheinlich in der Schule gefreut, wenn sie auch in Mathematik eine D-Note für den künstlerischen Ausdruck bekommen hätten. Stichwort Messbarkeit. Was ist eigentlich wirklich messbar und wo erleben wir subjektive Wahrnehmung? Zum Beispiel bei Wettbewerben. Wo haben Sie sich, Wolfram Korr, eigentlich mal falsch behandelt gefühlt?
Oh ja, mein ganzes Leben. Nein, sonst wäre ich jetzt in der Philharmonie auf der Bühne. Nein, das ist Spaß. Ja, das Thema von Juryentscheidungen in klassischer Musik und Wettbewerben ist ja geradezu Legende. Also, dass Künstler immer wieder über besondere Juryentscheidungen berühmt geworden sind. Man denke zum Beispiel an Van Cliburn beim Tchaikovsky-Wettbewerb in Moskau, wo Svetislav Richter ihn in der Jury durchgeboxt hat, oder Ivo Pogorelic im Chopin-Wettbewerb in Warschau. Da gibt es also immer berühmte Sachen. Also, in der klassischen Musik ist es ein großes Thema, weil es eben ja immer diese große subjektive Unterscheidung gibt zwischen dem, da spielt jemand seinen Chopin fehlerlos und alle Töne richtig und der andere macht möglicherweise einen Ton falsch, hat aber wahnsinnig viel mehr Ausdruck und wird vom Publikum als Künstler viel mehr angenommen. Und das zu Gewichten führt in der klassischen Musik oft, sage ich mal, zu schwierigen Situationen. Und das ging mir bei Jugendmusiziert genauso wie wahrscheinlich vielen anderen Kollegen.
Stefan Vichari, wie ist das eigentlich mit der Virtuosität in der Verwaltung? Gibt es dafür überhaupt Spielräume? Manche denken ja, da sitzt jemand und der kann entscheiden, was er will, kann er oder sie natürlich nicht, weil es gibt ein sehr starkes auch gesetzgeberisches Korsett. Aber würden Sie müssen ja keine Namen nennen, in Ihrer Verwaltung sagen, es gibt da schon auch Virtuosen, die entdecken Möglichkeiten, etwas zu gestalten, was wir auf den ersten Blick nicht wahrnehmen würden?
Das auf jeden Fall. Ich würde mal den Blick darauf lenken, dass diese Gesetze ja, die tatsächlich in der Verwaltung ausgeführt werden, ja nicht auf ewig so bleiben müssen, wie sie sind. Und tatsächlich ist das ein ganz großer Gestaltungsspielraum, den viele Kollegen und ich dann auch nutzen, um auf die Landes- und die Bundesgesetzgebung über die Möglichkeiten, die wir haben, über die kommunalen Spitzenverbände, über Kontakte, die wir zu einzelnen Landtagsabgeordneten haben, dort Ideen reinzubringen, wie man Sachen anders regeln kann, in vielen Fällen auch bürgerfreundlicher. Weil das vergisst man immer. Bürgerfreundlich ist auch verwaltungsfreundlich, weil dann haben wir auch weniger Arbeit. Oder weniger sinnlose Arbeit, muss man da ganz klar sagen. Und um das hinzubekommen, bedarf es auch schon einer gewissen Virtuosität, sage ich mal. Die Klaviatur des Ganzen muss man dann spielen können. Man muss wissen, mit wem man wann spricht und wann man das hinbekommt. Außerhalb des Gesetzesvollzugs haben wir schon Gespaltungsspielräume. Meistens geht es in diesen Fällen um Interessenausgleich. Es geht dann tatsächlich darum, wie bekommt man das gut, eine gute Entscheidung hin. Ob sie richtig ist, stellt sich meist immer erst Jahrzehnte später raus, aber eine gute Entscheidung, dahingehend Interessen in Ausgleich zu bringen. Dann muss man allerdings als handelnder Person oder als entscheidende Person immer damit leben, dass man immer falsch entscheidet aus Sicht derjenigen, die sich da übergangen fühlen. Also Applaus kriegt man nicht, das ist im Bereich der Kultur und Sport dann doch anders. Also dass das ganze Publikum applaudiert, habe ich noch nie mitbekommen in meinem Bereich.
Naja, also der Schiedsrichter wird auch ständig wegen seiner Fehlentscheidungen kritisiert. Das heißt, ich will das noch mal ein bisschen nachfragen. Also wir reden ja so viel im Moment über KI, also die Möglichkeit, dass KI die Entscheidungen fällt und nicht einzelne Menschen in der Verwaltung, würden Sie sagen, nein, da würde nicht das Beste bei rauskommen.
Also am Ende, glaube ich, muss auch dort immer ein Mensch entscheiden, weil derjenige muss darüber Verantwortung übernehmen. Es gibt eine ganze Reihe von Vorbereitungshandlungen, die wir durch Digitalisierung, sage ich jetzt mal, vereinfachen können. Aber letzten Endes wird immer ein Mensch entscheiden müssen, gerade diese Abwägungsfragen. Und da kann man irgendjemanden haben, der einem Argumente zusammenstellt, aber das abzuwägen wird dann entweder der Kollege in der Verwaltung machen oder wenn es tatsächlich politische Fragen sind, brauchen wir immer Gremien, wo Repräsentanten sitzen, die diese Entscheidung treffen. Wenn wir das der KI abgeben, dann können wir aber auch keinen mehr zur Verantwortung ziehen. Das muss man ja deutlich sagen. Im politischen Bereich können Sie die Leute zur Verantwortung ziehen, indem Sie beim nächsten Mal einfach nicht mehr wählen. Wenn Sie eine KI da haben, bleibt nur abschalten.
Ist denn Marquas vorhin darauf hingewiesen, ja, also es gibt unter anderem das Problem, dass das Interesse des Publikums, der Medien, aber eben auch von uns allen manchmal sehr fokussiert auf einige wenige Dinge zugespitzt ist. Nimmt das eigentlich zu?
Also ich möchte die Frage mal bisschen persönlich auch beantworten, weil als Schulleiter ist ja mein Hauptinteresse, am Montag in die Schule zu kommen und zu wissen, wer hat was am Wochenende geschafft und gemacht. Dazu brauche ich die Zeitung nicht aufschlagen. Also einmal, weil sie eben nicht schnell genug berichtet, aber weil dann wirklich die Breite auch im Nachwuchsbereich dort nicht transportiert wird. Deswegen habe ich mich dann in den sozialen Medien auch angemeldet und folge bei Instagram allen möglichen Vereinen und dann zum Teil den Sportprofilen der Schüler und. Und da bekomme ich diese Rückmeldung. Das Problem ist, auch im Bereich der sozialen Medien gilt ja, wer die größte Reichweite hat, kriegt eben dann den größten Applaus und so weiter. Das heißt, diese kleinen Erfolge und die kleinen Vereine und die Sportler, die eben nicht dann immer auf Seite 1 der Lausitzer Rundschau oder von sonstigen Zeitungen stehen, die sind kaum sozusagen einer Nachricht wert. Die kriegen dort auch nicht so das breite Publikum, sondern wirklich diejenigen, die sich dafür interessieren, die folgen dann eben unserem Handballverein und die bekommen dann auch die Nachwuchsergebnisse mit. Aber wenn ich das nicht aktiv tue, dann ist es ähnlich wie in der Musik. Da weiß ich bloß sozusagen um die Diskussion um Spotify und sage ich mal die Popmusiker, die dann entsprechend eigentlich ihr Leben dann auch nicht mehr finanzieren können, wo sie dachten, na Mensch, in Zeiten der digitalen Verfügbarkeit brauche ich nicht mehr das Nadelöhr des Plattenladens, wo dann meine CD liegt, sondern da kann dann ja jeder hören. Aber ich glaube, das stellt sich als Irrtum heraus. Also so genau wie sportliche Ergebnisse überall verfügbar sind, sind sie dann sozusagen eigentlich ein Stück weit entwertet, weil es kein Gatekeeper mehr gibt. Und wenn ich nicht weiß, dass es dann einen Handballverein in Cottbus gibt, dann kann ich dem auch nicht folgen und dann kann ich auch nicht wertschätzen, was die da leisten.
Und die Musikerinnen und Musiker wissen natürlich auch, bei einer CD, die ich verkaufe, habe ich die Chance, tatsächlich noch ein bisschen Geld zu verdienen. Bei Spotify ist es fast, wenn man nicht ein ganz großer Name ist, fast unmöglich.
Ganz richtig. Und das darf man auch nicht vergessen, dass eben im Bereich von der Musik, und da ist jetzt Popmusik und klassische Musik ausnahmsweise mal im gleichen Boot drin, ist ein ganz großer Bereich des Prekariats gibt. Also es gibt unendlich viele klassische Musiker wie auch Popmusiker, die wahnsinnig gut sind, aber eben aus verschiedenen Gründen nicht es an die Spitze geschafft haben oder nicht schaffen und wo es dann unheimlich schwer ist, seine CDs loszuwerden, seine Posts zu liken oder eben bei Spotify ein paar Cents zu bekommen.
Wo würden Sie, Stefan Vichari, aus den vielen, vielen Bereichen, für die Sie zuständig sind, sagen, das sind doch eigentlich spannende Geschichten, über die leider weder eine Zeitung noch der Rundfunk Berlin-Brandenburg berichtet. Das wäre doch etwas, das würde Menschen auch klarer machen, wie wir arbeiten und was wir tun.
Also tatsächlich haben wir ja die glückliche oder die undankbare Situation, dass meistens mal nur berichtet wird, wenn jemand die Idee hat, dass was schiefgegangen ist. Über die ganzen richtigen Entscheidungen getroffen werden, berichtet keiner. Und dann haben wir auch manchmal 83 Millionen Infektiologen, wenn ich mal an die Corona-Zeit erinnern darf, die es auch besser wissen, wie es dann ist. Tatsächlich gibt es aber Bereiche, wo wir jetzt neue Möglichkeiten haben, insbesondere im präventiven Bereich. Wenn man sich da manche Sachen durchdenkt, gerade wir haben jetzt einen Gesundheitsbericht vorbereitet und haben festgestellt, dass wir bestimmte Themen haben, sei es eine besonders hohe Todesfallzahl durch Stürze, sei es ein Anstieg von Adipositas bei den Kindern und Jugendlichen, dass wir dort über die neuen Medien und über die Möglichkeiten, die wir haben, Informationen schneller heranbringen können. Die Schwierigkeit ist allerdings, dass keinen interessiert, wenn ich mich hinstelle und sage, ihr müsst jetzt mal anders damit umgehen, sondern da muss man jemanden haben, der authentisch das gut vermitteln kann. Ich arbeite gerade dabei in Vorbereitung für den Hitzeschutz, dass da einfach eine Doktorin, wo dann auch eingeblendet wird, das ist die Doktorin, wenn die sagt, aufs Trinken achten, dann wirkt es doch anders, als wenn ich das sage oder wenn das irgendjemand im familiären Umfeld sagt. Aber so können wir gezielt Informationen dann ausspielen, wenn es tatsächlich darauf ankommt.
Also das einzige Mal, wenn die Presse berichten würde, dass Stefan Vichari sagt, mehr trinken wäre, wenn es um die Badewasserqualität hier der Seen geht. Nicht? Da werden Sie ja dann auch gefragt oder da müssen Sie sich auch dazu äußern. Das gehört auch zu diesem ganzen Portfolio dazu.
Da kann ich dann immer berichten, dass wir 63 Badegewässer haben. Und in 62 ist die Badewasserqualität gut, da soll man hingehen und soll baden gehen. Aber die Anfragen beziehen sich dann immer nur auf den einen See, wo sie nicht gut ist. Da will man jetzt nur wissen, warum und was soll man machen und warum soll man es nicht trinken und so weiter. Da wäre auch ein bisschen Vertrauen in die Fachleute, die wir haben, die dann sagen, hier nicht baden gehen, einfach mal angezeigt. Und dann die Freude, dass ich noch 63 andere Seen habe, die ich besuchen kann.
Das ist das Schöne an Sport und an Musik. Da sind Constructive News einfach eingepreist. Also, dass wir eben nicht nur Bad News oder Good News erzählen. Aber jetzt würde ich gerne, wir sind ja hier bei diesem Festival Fließen und es ist eine wunderbare Atmosphäre. Wir sitzen hier im Garten, Menschen sind entspannt, die Musikerinnen und Musiker haben ihre Generalprobe hinter sich und müssen auch nicht irgendwie hektisch zum nächsten Termin eilen. Das ist etwas Besonderes, das ist aber auch etwas, was sich Musikerinnen und Musiker erkämpfen müssen. Nimmt das eigentlich über die Jahre hinweg zu, diese extreme Beschleunigung auch? Und wer nicht mitrennt, der wird möglicherweise von seinen Agenten irgendwann mal gerüffelt?
Ganz genau, ganz richtig. Ja, Sie sollten mal sehen, was wir allein hier bei Fließen in dieser Woche für einen zerstückelten An- und Abreiseplan unserer Weltstars haben. Das ist ein Puzzleteil, weil eben Wilde Frank heute noch ein Konzert hat, was sie nicht verschieben konnte und morgen dann angereist kommt und andere eben dann nächste Woche doch wieder irgendwo wohin müssen. Dieser Internationalisierung in der klassischen Musik des dieser Weltklasse-Musiker, die ist vorangegangen und die führt auch dazu, dass die Zeiträume immer fragmentarischer werden, das auf alle Fälle.
Ich habe auch den Eindruck, auch beim Sport, also wenn ich so bestimmten den Rennzirkus bei Formel 1 angucke oder bestimmte Wintersportler, wo ich denke, die haben eigentlich kein Wochenende mehr frei, da sind immer mehr Dinge dazwischen gepackt. Große Fußballmannschaften waren gerade in den USA, weil man natürlich, muss ehrlicherweise sagen, im Profisport damit auch Geld verdient. Hat das auch zugenommen? Ist das auch etwas, wo Sie als Schule darauf achten müssen, dass junge Menschen sich eben dann eben auch schon relativ früh klar machen, sie brauchen freie Wochenenden oder in der Woche, damit sie nicht einschlafen während des Mathematikunterrichts?
Das ist eine ganz, ganz große Herausforderung, weil der Nachwuchssport, der professionalisiert sich. Also im Radsport erleben wir das ganz extrem, weil wir da eben internationale Spitze sind, wo wir manchmal, wenn ich Gäste durchs Schulhaus führe, so Situationen haben, da machen wir den Klassenraum auf und dann sitzen da drei Schüler und ein Lehrer. Manchmal werde ich dann gefragt, da sind jetzt die anderen 20 weg. Da muss ich sagen, nein, aber zwei sind weg. Normalerweise sitzen da fünf. Und zwar haben wir die Situation, dass wir im Bereich ab der 12. Klasse die Schulzeit strecken. Also die machen dann ihr Abitur nicht nach 13 Jahren, sondern nach 14 Jahren und werden in kleinen Gruppen unterrichtet. So, und dann ist die nächste Frage, na, und hat der Lehrer dann noch andere Aufgaben neben diesen jetzt für die drei Schüler? Dann sage ich, naja, nee, weil es extrem herausfordernd ist, die Schüler immer wechselnd wegzuhaben. Und ich muss dann gucken irgendwie, wie kriege ich meinen Stoff vermittelt. Und wir haben das für die Radsportler mal zusammengetragen, weil wir eben die klimatischen Bedingungen doch ein bisschen anders haben als, weiß ich nicht, in Italien oder in Spanien, wo ich mich theoretisch das ganze Jahr aufs Rad setzen kann und dann dort fahren kann. Das heißt, die Profiteams, wo dann unsere Radsportler organisiert sind, die machen dann Trainingslager. Und einer unserer erfolgreichsten Radsportler, der Paul Fietzke, der war im zurückliegenden Schuljahr 60 Tage also entschuldigt, woanders. Und da kommt noch nicht die Krankheit dazu, die man dann immer mal hat, wenn man dann eine Grippe oder einen Schnupfen hat und aus den Gründen nicht in der Schule ist. Und 60 Tage sind mal grob gerechnet eigentlich 2,5 Monate, die der aus sportlichen Gründen nicht im Unterricht war. Und das ist was, was natürlich eine Riesenherausforderung für so ein System ist und wo wir erlebt haben, es professionalisiert sich auf Seiten des Sports und wir müssen gucken, wie wir damit dann als Schule eben umgehen. Und da hilft uns die Digitalisierung in dem Fall dann schon sehr, dass man dann eben den Kontakt halten kann. Und dann hatte ich dann mal an einem Freitagabend, wo sich die Schüler alle gemeldet haben, Matheunterricht Richtung Mallorca und die saßen dann im Hotelzimmer und wir haben uns dort unterhalten über die Anforderungen, die eben schulisch gestellt werden.
Ich wollte aber auch dazu sagen, dass man natürlich auch festhalten muss, dass diese Internationalisierung im Bereich von den Musikern, von dem Bereich von Musik, natürlich auch eine große Bereicherung darstellt. Ich finde, es ist ein Gewinn, dass man Brahms heutzutage auf allen 5 Kontinenten hören kann, dass der gleiche Brahms da gespielt werden kann und die Menschen das verstehen. Auch, dass Popkünstler so weit international vernetzt sind, dass sie eben Welttourneen machen können. Das ist ja an und für sich was Gutes und was Schönes und hält ja auch ein Stück weit unsere Welt zusammen.
Ja, und wenn wir das Internationale und das Lokale zusammenbringen,
dann sind wir beim Fliesenfestival.
Dann sind wir wieder bei Stefan Vichari, denn der ist ja für Sport und Kultur zuständig. Ich habe mal ein paar Zahlen rausgesucht. Im Kreis sind 25.000 Mitglieder in 184 Sportvereinen organisiert. Bei knapp 180.000 Einwohnern ist das eine ganze Menge. Ist denn dann der Fokus dessen, was quasi im Landkreis entschieden werden kann, in Richtung auf die Breite von Musikerinnen und Musikern, von Sportlerinnen und Sportlern? Oder ist da auch etwas dabei, was Spitzenleistungen mitbefördern kann?
Also wir stehen tatsächlich da vor der Herausforderung, das sozusagen zusammenzubringen, weil die Anforderungen, die Bürgerinnen und Bürger haben, sind natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Das geht von, ich möchte, dass mein Kind Hallenzeiten hat, um sich mit den Freunden treffen zu können und vielleicht Fußball zu spielen, bis hin zu ambitionierten Trainingsbedingungen, die an der einen oder anderen Stelle umgesetzt wird. Wir haben tatsächlich da auch nur 2 Stellschrauben im Bereich der Sportförderung. Das eine ist, wir haben Sporthallen und Sportanlagen, die wir zur Verfügung stellen können. Da versuchen wir unter Einbindung der Vereine einen guten Mix hinzubekommen, dass sowohl der Breitensport als auch der leistungsorientierte Sport da gut hinkommt. Und ansonsten haben wir knapp 750.000 Euro Fördermittel, die wir jedes Jahr ausreichen. Die ist erstmal auf den Breitensport ausgerichtet. Das sind Trainingslager, das sind, dass Trainer ihre Ausbildungen und Fortbildungen machen können und dass insbesondere Investitionen getätigt werden können, Sportgerätschaften oder in Gebäude investiert werden können. Das geht aber teilweise auch dahin, dass wir, je höher die Leute kommen, wir dann auch Unterstützung für Fahrtkosten und so weiter gewähren. Dieser Spagat war in den letzten Jahren möglich und es liegt jetzt an mir, in schwierigen Haushaltssituationen das auch wieder hinzubekommen. Im Kulturbereich ist es so, dass wir keine gezielte Kulturförderung haben, die darin unterscheidet. Wir sind selber Träger einer Musikschule, der Kreismusikschule, und haben darüber hinaus noch weitere Musikschulen im Landkreis, die wir unterstützen dabei. Das ist aber tatsächlich nicht leistungsbezogen, sondern da ist einfach, um den Zugang zu gewähren. Den Leistungsanspruch hat dann aber die Musikschule und die Lehrerinnen und Lehrer, die dort tätig sind, für sich selber.
Wir schauen immer auf Spitzenleistungen, deshalb heißt es ja hier auch schneller, höher, weiter, und wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, was eigentlich passiert, wenn dann irgendwann der Burnout kommt. Vielleicht machen wir das heute auch gar nicht. Das ist doch nur möglich, weil es eben etwas darunter gibt, weil es eben diese vielen, vielen Etagen darunter gibt, wo Menschen auch für sich selber die Entscheidung fällen können, bis dahin will ich mitlaufen und ab dann gehe ich eher spazieren. Und das ist etwas, was möglicherweise viel gefährdeter ist. Wie sehr verstanden wird das denn, dass ohne diese Breite an der Basis überhaupt keine Spitzenleistungen möglich sind?
Also vielleicht würde ich mal anfangen, weil ich würde das gerne zusammenbringen. Was Sie gesagt haben über die Kraft, sage ich mal, der Kultur und der Internationalisierung, das würde ich für den Sport also wirklich ganz, ganz vehement unterstreichen. Der Sport transportiert ja ganz viele Dinge, nicht zuletzt eben durch die internationalen Turniere und wirklich Begegnungen, die dort stattfinden, alle sozialen Werte, die sich damit vermitteln, wo ich sage, also wenn man das richtig begreift, was da eigentlich drinsteckt, dann müsste man da einen ganz, ganz großen Schwerpunkt setzen, dass man sagt, okay, das ist uns eben als Gesellschaft auch ganz viel wert und das passiert auch an ganz vielen Stellen, das muss man auch dazu sagen. Und nämlich genau da, wo die Kommunen sind, deswegen sind die Kommunen so wichtig und die Landkreise, weil sie eben diese Turnhallen, die nicht nur Sportturnhallen sind, unterhalten und im Winter auch, glaube ich, vor einer riesengroßen Herausforderung stehen, da entsprechend dann auch alle unterzubringen. Denn das sind für die Kinder, die dann dort Sport machen, aber auch für die Erwachsenen natürlich, Thema Gesundheitsprävention und so weiter, ganz, ganz wichtige Punkte, dass eben dort Dinge mittransportiert werden, wo man gar nicht abschätzen kann, wie wirken die sich am Ende dann konkret positiv aus. Aber was wir ganz viel feststellen, ist, dass eben auch aus diesem Landkreis ganz viele Handballer zu uns an die Schule wechseln, weil es dort eben Hallen gibt, weil es dort etablierte Vereine gibt und. Und wir brauchen diese breite Basis. Und nicht alle kommen dort im Leistungssport an, das ist auch nicht wichtig. Aber dass es eben lokale Vereine gibt, die auch mal ins Trainingslager fahren, wo dann Kinder mitfahren und sehen, aha, auch in Liberec zum Beispiel wird eben Handball gespielt. Und da gibt es tschechische Kinder, die gegen uns ein Testspiel machen und dann, sage ich mal, von der polnischen Seite kommen dort noch welche rüber. Das sind biografische Erfahrungen, wo man dann eben vielleicht auch sagen muss, da wird dann Europa erfahrbar und das können wir ganz groß ausdeklinieren, was da alles mittransportiert wird. Und deswegen muss ich wirklich sagen, bin ich auch immer mehr Verfechter davon, dass wir sagen, wir müssen in diese Sportstätten auch ganz viel investieren. Und am Ende kann dann vielleicht mal was rauskommen, wie eben Olympia in Berlin. Aber da gehört eben ein Unterbau dazu. Und dieser Unterbau heißt, es muss eben dann in Berlin-Brandenburg fantastische Sportstätten geben. Und dann kann am Ende auch so ein Riesen-Event dabei rauskommen, was dann auch in die Region wirkt. Weil vielleicht kann ich das an der Stelle auch mal sagen, auch öffentlichkeitswirksam. Wir würden uns da in Cottbus auch den ein oder anderen Wettkampf wünschen. Das ist dann sozusagen das, wo der Sport dann auch entsprechend Dinge transportiert. Und das funktioniert nur von unten. Und wenn die Basis nicht stimmt, wackelt alles andere. Deswegen vielleicht dieser Appell nochmal, bevor dann eben Olympische Spiele da ins Auge gefasst werden, müsste man so große Bundesprogramme, viel, viel Geld eben auch in Sportstätten investieren.
Segelwettbewerb am Ostsee. Ich meine, Wind ist ja in der Lausitz auch vorhanden. Das merken Sie vielleicht auch beim Zuhören jetzt gerade. Frau von Kor.
Ich will es da im Anschluss halten mit dem Zitat von dem verstorbenen Innenminister Otto Schily, der sagte, wer Musikschulen schließt, gefährdet die öffentliche Sicherheit, weil er da erkannt hat, dass eben Kultur und Sport wirklich zentrale Stützen von unten bis ganz oben unseres sozialen Miteinander sind. Und ich bin jetzt hier in einer sozusagen einer Triple-Funktion. Einerseits habe ich dieses wunderbare Festival, wo wir Spitzenkunst und Kultur zeigen können. Ich bin natürlich auch Vater und zwar sowohl eines Fußballers von Grün-Weiß Lübben und lerne da das wunderbare kleine Vereinsleben, diese liebevolle ehrenamtliche Arbeit kennen, die Basis ist und die kämpfen genauso darauf, dass sie auf die Sportschule können, als auch eben von der Kreismusikschule und oder dem Konservatorium Cottbus, wo meine Frau arbeitet, wo man merkt, diese Basis Kulturarbeit ist essentiell und noch besteht sie. Sie ist groß gefährdet und ich muss da auch in Herrn Bicharis Richtung sagen, vielen Dank, dass Sie auch so konsequent mitgeholfen haben. Es gibt ja in der Musikschulszene seit 2 Jahren ein kleines Erdbeben, wo es darum geht, dass freiberufliche Musiklehrer festangestellt werden müssen auf Basis eines Urteils des Bundessozialgerichtes und das ist für die Kommunen und das ist für die Landkreise ein Schock. Und ich muss sagen, dass ich da auch mitbekommen habe, dass Herr Vichari, vielen Dank, dass Sie da auch sehr mitgeholfen haben, dass wir eben das Angebot, was man eben in Dahme-Spree hat, aufrechterhalten kann.
Können Sie das auch für die nächsten Jahre garantieren?
Nun habe ich nicht mal eine Stimme, über den Haushalt zu entscheiden.
Aber argumentativ.
Genau, meine Aufgabe wird sein, weiterhin das, was die beiden Kollegen hier gerade mit vorgetragen haben, tatsächlich bei denen hinzubringen, die Entscheidungen treffen. Und das sind die Kreistagsmitglieder. Und es ist insbesondere auch das Land Brandenburg, bei dem wir deutlich machen, dass die finanzielle Ausstattung der Kommunen halt wichtig sind, und da nehme ich gern das Zitat von Otto Schily mit in meine Aufzählung. Ich habe da so ein ganzes Repertoire, was die Landtagsabgeordneten immer so um die Ohren gehauen bekommen, weil tatsächlich, ich sehe es ja auch im Bereich Kultur und Sport, aber auch für die Jugendarbeit, alles, was da schief geht, wird am Ende immer teurer. Das ist immer das meine Argumentation, die ich dann habe.
Es gibt also nicht nur schneller, höher, weiter bei den Veranstaltungen im Landkreis Dahme-Spreewald und darüber hinaus. Es gibt auch kulturellen Ausdauersport. Das haben wir herausgefunden. Und eine Sache will ich an der Stelle doch wenigstens noch mal Ihnen ans Herz legen. Die Aquamediale, die findet inzwischen zum 16. Mal statt, seit dem 31. Mai und noch bis zum 27. September in Lübben. Alles ist mit allem verknüpft, heißt es da. Das erinnert mich ein bisschen an den großen Reisenden Alexander von Humboldt. Alles ist Wechselwirkung. Und wir haben eben auch in diesem Gespräch herausgefunden, wie sehr alles mit allem verknüpft ist. Das Motto, das sind 10 Kunstinstallationen. Und es geht da um Konkurrenz und Kongruenz beim Zusammenleben der Arten. Und Konkurrenz und Kongruenz zusammendenken, das macht gelingendes Musizieren, das macht erfolgreichen Sport und nicht zuletzt erfolgreiches Verwaltungshandeln in einer Demokratie aus. Danke, sage ich Stefan Vichari, dem Beigeordneten und Dezernenten für Soziales, Jugend, Gesundheit, Integration, Kultur und Sport im Landkreis Dahme-Spreewald.
Veterinärmedizin und Arbeit.
Sten Marquas, dem Schulleiter der Lausitzer Sportschule Cottbus, und Wolfram Kohr, künstlerischer Leiter der Brandenburgischen Sommerkonzerte, unter deren Dach auch das Kammermusikfestival Fließen stattfindet. Sie müssten sich auch mal ein bisschen längeren Titel überlegen. Ne? Ich danke vor allen Dingen Ihnen allen, die Sie hier zugehört haben, hier in der Drauschemühle in Bornsdorf, Gemeinde Heideblick, unter den Kirschbäumen oder im RBB 24 Inforadio. Auf ein nächstes Mal, sagt Harald Asel.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.